Das ist Aldente Entertainment.
Jetzt ruft die an und sagt, ob ich nicht zum Bondcasting kommen will. Und ich so, ja klar, Bondcasting. Ich komme da hin, natürlich komme ich da hin. Ich bin aber nie davon ausgegangen, dass es was wird.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Götz Otto, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenslauf unzensiert. Mein Gast heute, einer, den man mit Fug und Recht Charakterdarsteller nennen kann. Zumindest ist er einer der Charaktere, die ich immer sofort erkenne, wenn ein deutscher Film läuft. Und mir fällt es manchmal schwer, die deutschen Schauspieler auseinanderzuhalten. Das liegt aber nur an mir. Trotz allem bin ich sehr froh, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Götz Otto.
Hallo, ja, ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.
Ich habe tatsächlich das letzte Mal, dass ich bewusst gesehen habe, das war in dieser Miniserie mit dem Rattenfänger von Hameln.
Ja.
Da habe ich dich tatsächlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du mich da erkennen würdest, das wäre ja als genau. Rattenfänger sehr lustig.
Ja, sag mal, starten wir gleich mal mit einem Pain Point. Wirklich bekannt geworden bist du jetzt auch in meinem Radius durch die Rolle eines Bösewichts bei James Bond. Richtig. Ist es etwas, das dich manchmal nervt? Wirst du darauf reduziert? Also so wie Romy Schneider auf Sissi, ist es so ein bisschen dein Damoklesschwert, dass du immer der James-Bond-Bösewicht bist?
Schau mal, das kommt ja ganz drauf an, was du daraus machst. Also dieses Bond-Ding hat mir so viele Türen aufgemacht, auch international. Also das kriegst du teilweise hier gar nicht mit, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen französischen Film mache oder sowas, ja. Und wenn man so groß ist wie ich, nämlich fast 2 Meter, bist du sehr froh über eine diverse, breite Möglichkeit zu arbeiten, weil es gibt nicht so viele Rollen. Also ich bin Bond sehr dankbar. Es gab eine Zeit lang, habe ich gedacht, oh, immer nur Bad Guys spielen ist irgendwie auch blöde. Aber allein schon diese Möglichkeit, international arbeiten zu dürfen und mehrere Sachen zu erleben. Irgendwie toll, allein dafür bin ich Bond schon dankbar. Und das Bad Guiding, ich weiß, wie schwierig es ist, bei uns generell als Schauspieler zu arbeiten. Wenn du dann eine funktionierende Schublade hast, in der du besetzt wirst, da gibt's Schlimmeres, nämlich nicht besetzt zu werden. Also, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich Bond und dieser ganze, alles das, was das gemacht hat, sehr dankbar und habe überhaupt gar kein Problem, wenn man mich darauf anspricht. Auch wenn ich seitdem über 100 andere Rollen gespielt habe, aber ist wurscht.
Götz, es geht heute ein bisschen um dein Leben. Heute wollen wir dich wirklich kennenlernen.
Oh je.
Wie es der Zufall will, hattest du gestern vor dieser Aufzeichnung Geburtstag?
So schaut's aus.
Das war der 15. Oktober, darf man offiziell, glaube ich, sagen?
Das darf man sagen, ja. Auch lustig, es gibt im Internet den 23. Januar. Irgendwann hat den mal jemand reingeschrieben, als mein Geburtstag ist. Existieren wirklich 2 unterschiedliche Daten im Internet, wann ich Geburtstag habe. Bin mir ziemlich sicher, ich habe am 15. Geburtstag, Oktober.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Über was freut man sich, wenn man, wie alt bist du jetzt geworden, 57, 58?
58, ich bin 58 geworden, aber ich bin nicht 58 geworden, weil der große, große Vorteil ist, ich habe vor 23 Jahren meinen Geburtstag an meine Tochter abgegeben, die nämlich gestern Geburtstag hatte. Seitdem habe ich nicht mehr Geburtstag, sondern meine Tochter, die gestern 23 wurde.
Zeitgleich. Habt ihr schon gemeinsam Partys gefeiert?
Natürlich, ohne Ende, auch gestern war sehr lustig.
Geboren bist du in Offenbach, glaube ich?
Offenbach am Main, genau. Alte Hesekop
oder so. Erzähl mir ein bisschen von deiner Familie. Wo kommst du her?
Also ich komme aus der Nähe von Offenbach. Dietzenbach heißt der Ort. Ich bin Bäckerssohn, bin in einer Bäckerei groß geworden. Und war früher, weil meine Eltern beide Ruderer waren, war ich auch Ruderer. Und habe schon früh, weil normalerweise, wenn du in der Bäckerei arbeitest oder in einem mittelständischen Betrieb, als Familienbetrieb, arbeitet man da viel, viel mit. Also ich habe auch viel mitgearbeitet, meine Schwester auch. Aber ich bin dann relativ früh, habe ich mich ein bisschen vertschüsst und habe Leistungssport gemacht. Dann konnte ich nicht mehr so viel in der Bäckerei arbeiten, was mir meine Schwester bis heute übel nimmt. Nein, tut sie natürlich nicht. Aber dann war ich Ruderer und als Ruderer bin ich dann, da war ich relativ erfolgreich auch. Gut, ist auch nicht schwer, Ruderer gibt es nicht so viele.
Warst du Deutschlandachter?
Ich war im Juniorenachter, genau. Also ich war bis Senior B, bin ich, also nicht bis zum ganz Erwachsenen, also kompletter Senior gibt es einen extremen Sprung, wie in den meisten Sportarten, dann wenn man dann irgendwie aus den ganzen Jugendklassen in die Erwachsenenklasse kommt. Dann wird es dann nochmal ein bisschen schwieriger, aber nur da würde es zu Olympia gehen, da war ich nicht. Ich war immer nur bei maximal bei Weltmeisterschaften und so. Aber war lustig und hat dazu geführt, dass ich danach, nachdem, also Bäckerei, mein Vater hätte natürlich gerne gehabt, dass ich die Bäckerei übernehme. Meine Schwester ist nach Australien ausgewandert, hat dort ihren dortigen Freund geheiratet und lebt seit über 35 Jahren dort. Also es gab nur noch mich, die ich die Bäckerei hätte übernehmen können. Ich wollte aber nicht. Ich wollte die Bäckerei nicht übernehmen und das hat mein Vater akzeptiert, das fand ich ganz gut und stattdessen habe ich eben, ich bin ausgemustert worden als Sportinvalide, was sehr schräg ist, also hatte aber vorher schon verweigert, das heißt also ich hatte 18 Monate meines Lebens gespart und habe dann überlegt, was machst du denn mit den 18 Monaten, weil normalerweise hätte ich in einem Kindergarten für behinderte Kinder anfangen wollen, sollen, müssen. Und für
Zivildienst,
genau. Und das muss ich da nicht machen. Und wegen dieser Ausmusterung. Und dann habe ich ein Buch über Schauspielschulen in die Hand bekommen. Und dann dachte ich mir, Schauspielschule, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Schauspielerei. Was ist das überhaupt? Und was machen diese Leute da? Aber ich dachte, so eine Auseinandersetzung mit dir selber, mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deinem Körper, mit deine Ausdrucksmöglichkeiten, das ist doch die beste Schule fürs Leben, wenn dir jetzt der Staat 18 Monate geschenkt hat, wo du jetzt, die sozusagen geschenkt bekommen hast, weil normalerweise deine ganzen Kollegen, Freunde und so, die müssen alle zum Bund und zum Zivildienst und du kannst aktiv diese Zeit nutzen und damit habe ich mich beworben auf Schauspielschulen. Aber nicht mit dem ursprünglich, mit dem Gedanken, ich will Schauspieler werden, sondern ursprünglich mit dem Gedanken, ich will so eine tolle Ausbildung fürs Leben haben. Und dann habe ich die ersten Prüfungen gemacht. Ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie das, welche Literatur oder was man da macht bei so einer Schauspielschule. Also Vorsprechen und so. Ich war nie in einer Theater-AG oder sonst irgendwas. Dann bin ich damals, habe ich in Berlin gewohnt, bin ich in die Bücherei gegangen und habe einfach nur lange Texte gesucht. Also mir Theaterstücke rausgesucht und geguckt, wo lange Monologe sind. Also es gab kein Internet, man konnte jetzt nicht irgendwie Google-Suche Monologe für Vorsprechen, sondern das musstest du, also in der ganz normalen Stadtbibliothek. Dann habe ich Beckett-Endspiel, mir ist gegangen, dass die Figur, die ich da spiele, über 80 Jahre alt ist und in einer Tonne sitzt. Und dann habe ich noch gemacht, was war denn noch? Ja, und dann habe ich noch Kurt Götz gemacht, genau. Kurt Götz, Hokus Pokus. Das fand ich total lustig, weil ich dachte, er hat den gleichen Nachnamen wie ich. Die Prüfer konnten mit meiner Performance bei der ersten Prüfung überhaupt nichts anfangen. Und gesagt, was wollen Sie denn? Ich war in der Schauspielschule. Und dann waren sie wirklich total nett mit mir, weil normalerweise, ich habe auch schon so Sachen gehört, dass es dann heißt, wären sie doch Schreiner, fängt auch mit SCH an oder so. Und die haben dann gesagt, naja, was ist ihre nächste Prüfung? Und haben mir dann so ein paar Tipps gegeben, welche Rollen ich da so vorsprechen soll. Und
was war das dann? Was haben sie dir
empfohlen? Dann habe ich vorgesprochen, Blick zurück im Zorn. Dann habe ich die Leichenrede des Marc Anton gemacht. Ah ja, und einen eigenen Monolog. Das ist auch nur ganz lustig. Bei dem ich mir ein Präservativ aufgeblasen habe und am Ende des Monologs über dem Kopf aufgeblasen habe und am Ende des Monologs ist dieser, ist das Kondom spektakulär geplatzt.
Moderne und, Inszenierung.
Naja, es hat länger gedauert, bis ich genommen wurde. Und,
das Präservativ immer gerissen?
Ja, wahrscheinlich. Genau. Und aber mein Vater, das fand ich sehr, sehr erstaunlich und deswegen, der hat gesagt, weißt du was, Götz, das ist, also wenn du nicht Bäcker werden willst, ja, und er hat diese Bäckerei überhaupt erst gegründet. Also es war jetzt nicht in der 340. Generation, sondern wirklich in der ersten. Und mein Vater kam aus Belgisch Kongo, also hat als Bäcker in Afrika gearbeitet und kam dann wieder zurück und hat dann die Bäckerei aufgemacht. Und das
dein Vater war Bäcker in Belgisch Kongo. Wie kam es denn dazu?
Mein Vater ist Saarländer gewesen. Also der ist, ich glaube, das Saarland ist, glaube ich, erst 54, 52, irgendwie sowas, erst zum zur Bundesrepublik nach Volksentscheid gekommen. Und mein Vater hatte eben, ja, und aufgrund dieser Sondersituation des Saarlandes, die hat noch eine sehr große Nähe zu Luxemburg und zu Belgien. Und da hatte er, sein erster Arbeitgeber war ein Luxemburger und der hatte eine Bäckerei in Belgisch Kongo. Und dann ist mein Vater für 5 Jahre nach Leopoldville gegangen, nach Belgisch Kongo, und hat dort gebacken. Und wollte auch danach immer wieder zurück in ein frankophiles Land. Nachdem klar war, dass ich die Bäckerei nicht übernehmen werde und meine Schwester sowieso nicht da war, ist er nach Frankreich gegangen, hat dort nochmal angefangen, hat zwar keine eigene Bäckerei, sondern er hatte innerhalb des Supermarktes, also da gibt es ja so Hypermarchés im Leclerc, war der Chef der Bäckerei und hat dann noch 15 Jahre dort gearbeitet in der Bäckerei. Als sein eigener Chef, er fand das ganz schrecklich, weil es ja natürlich im Supermarkt war und dann noch andere Leute gab. Und dann habe ich meinen Vater, weil mein Vater mir eben gesagt hat, ich zahle dir eine Ausbildung, Götz. Such dir das gut aus. Komm nicht irgendwie in 3 Jahren oder sowas, ich möchte doch was anderes machen. Das mache ich. Und das kannst du machen, wie du möchtest. Und ich meine, wenn du in einer Bäckerei groß wirst, also fern von Bildungsbürgertumsmittelstand, sondern einfach, da ist der Weg vom Bäcker zum Schauspieler ist sehr weit. Und ich fand es großartig, dass mein Vater gesagt hat, also ich finanziere diese Ausbildung. Und fand ich toll, toll, toll. Und als mein Vater dann in Frankreich war und der wurde dann auch Franzose, ist auch leider als Franzose gestorben, also nicht wegen der Franzose, sondern dass er tot ist, aber und dann habe ich das, also mein Vater wollte unbedingt aufhören, konnte aber nicht, dann habe ich gesagt, so Papa, ich schicke dich jetzt in die Rente, was brauchst du? Und dann habe ich meinen Vater in die Rente geschickt, das war, also finanziell in die Rente geschickt, das war nach Bond und das ging zu dem Zeitpunkt.
Ist ja keine Schuld, sondern
nein, das keine Schuld, sondern Gefühl, das du gehabt hast, da geht's auch nicht um Geld. Mein Vater hat sozusagen mir das ermöglicht, diesen Weg zu gehen und da geht's nicht um das Geld, was das gekostet hat, sondern und ich habe meinem Vater ermöglicht, auch einen Weg zu gehen, nämlich früher seine Arbeit zu beenden und den Ruhestand zu genießen, was beide sehr gemacht haben.
Toll, toll. Aber also er von Belgisch Kongo, Saarland. Irgendwie ist er nach Frankfurt gekommen und nach Offenbach.
Ditzebach.
Nach Ditzebach natürlich. Wie konnte ich nur?
Naja.
Genau. Und dort bist du auf die Welt gekommen und bist du zur Schule gegangen als Sohn eines Bäckers. Bedeutet das dann, dass man Eltern hat, die immer ganz, ganz früh aufstehen, logischerweise?
Ja, man selber auch. Also, also es gab auch Situationen, wo ich am Freitagabend irgendwie weg gewesen bin und dann direkt anschließend in die Backstube gegangen bin. Zu meinem Vater. Und dann, also, und am Samstag früh, also meine Schwester und ich haben viel ausgefahren und waren und haben natürlich jeden Mittag die Bleche geputzt und lauter solche Sachen, was man halt so macht als mittelständisches Kind.
Wie war deine Schulzeit? Du bist in Offenbach dann auch zur Schule gegangen? Offenbach ist auch, hat einen relativ, glaube ich, hohen Anteil mit Menschen mit einem Migrationshintergrund. Hast du das auch in der Schule gespürt?
Naja, also nein, weil, also die Geschichte, meine Schulgeschichte ist ein bisschen schräg, weil ich bin ganz normal in Dietzenbach zur Schule gegangen und wir hatten dort eine Gesamtschule. Ich war in der Schule nie besonders gut, aber es war eine Gesamtschule und die hatten keinen Leistungskurs Chemie. Frag mich nicht, warum ich damals dachte, ich müsste Chemie studieren. Ich habe keine Ahnung.
Du weißt nicht, wie du plötzlich die Leidenschaft für Chemie...
Was heißt Leidenschaft? Ich hatte diese Idee dazu, weil ich meine, ich hatte ja noch keine Chemie in der Schule. Ach so, ich konnte ja gar keine, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und dann war in unserer Gesamtschule, gab es halt eben keine, kein Chemieunterricht. Und dann habe ich mich bei meinen Großeltern in Offenbach gemeldet, damit ich in Offenbach zur Schule gehen konnte. Und bin dort aufs Leibniz-Gymnasium gegangen. Und das Leibniz-Gymnasium ist ein bisschen, das ist so ein schwereres Gymnasium in Offenbach, zumindest war es das damals so, hatte zumindest mal diesen Ruf. In der Klasse hatten Griechen, einen Inder hatten wir in der Klasse und Italiener. Türken gab es noch keine.
Und wie war deine Schulzeit? Wie hat sich das für dich angefühlt? Bist du gerne in die Schule gegangen?
Ich bin eigentlich ganz gerne in die Schule gegangen. Ja, ich bin dann absurderweise, weil ich habe dann Chemie-Leistungskurs genommen, habe dann aber gesehen, dass
das hast
Chemie,
du durchgezogen,
habe ich ja. durchgezogen, mhm. aber habe dann auch kapiert, dass das scheiße ist und dass es mich leider null klappt und bin dann, weil ich wollte, mein Gott, das ist alles so absurd, ich wollte auf die Wirtschaftsakademie nach Stuttgart gehen, damals, und da brauchte man ein Einser-Abi. Und ich konnte natürlich mit diesem schlechten Chemie nie ein Einser-Abi machen und bin dann wieder zurückgegangen, um ein Einser-Abi zu machen. Also die 12. habe ich dann zweimal gemacht. Total beknackt. Oder die 11.
Um einfach ein besseres Abitur
zu machen. Abi zu machen. Und jetzt, aber mal.
Also du hast dann wahrscheinlich, nehme ich an, wahnsinnig viel Sport getrieben. Du hast viel trainiert.
Ja, genau. Mhm.
Ich sehe dich vom inneren Auge den Main entlang rudern.
Jeden Tag mindestens einmal Training, genau.
Einmal rauf und runter. Und was hast du ansonsten in deiner Freizeit getrieben? Also gehörtest du zu so einer Gruppe dazu, die irgendeine Stilrichtung hatte, keine Ahnung, auf Neue Deutsche Welle stand oder auf Punk oder
nee, ich war es gar natürlich. Also ich hatte Madness und was haben wir denn noch? The Specials und solche Sachen, das war total meine Musik. Und ansonsten aber es gibt wirklich, also zum Thema soziales Leben gibt es ein Vor- und Nachrudern. Weil ab dem Moment, wo du anfängst, wie gesagt, jeden Tag trainierst, dann hast du dein Sozialleben sehr beschränkt auf die Leute, die mit dir in deinem Boot sitzen und dann vielleicht auch noch auf die, die im Bootshaus sind. Aber ansonsten, und deine Eltern vielleicht noch irgendwann mal, aber ansonsten war's das. Du bist einfach, du verbringst deine Zeit mit Training und das Wochenende hast du Regatta.
Okay, aber warum hast du das gemacht? Also
das
deswegen,
war super.
Also was hat dich, also du hast natürlich die richtige Statur, zumindest von der Größe und Breite her, und warst wahrscheinlich schon ein Nordstrom-Typ, bist ja heute noch, aber woher hast du diese Disziplin genommen? Gut. Also ich stelle mir das nur so vor, ich habe natürlich keine Ahnung, dass das auch was Monotones hat, wenn man immer auf dem kleinen engen Bötchen da sitzt und dann rauf und runter. Also immer mit derselben Bewegung noch dazu.
Also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Das erste ist Disziplin und da habe ich viel gelernt. Also auch fürs Leben. Weil du natürlich, wenn du zu spät kommst und da 8 Leute auf dich warten, es sind nämlich 8, weil der Steuermann ist ja auch noch da. Und auf die Uhr gucken, du bist pünktlich fürs nächste Mal. Also es ist, so Disziplin, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich davor bestimmt weniger und ich habe davon sehr profitiert. Pünktlich da sein, auch Trainingsintensitäten, Essen, Leben, das hat ja viel mit disziplinarischen Vorgängen zu tun. Das
wird dann alles getaktet wahrscheinlich,
wird viel getaktet, aber ich meine, es war ja auch noch 80er Jahre und das ist noch ein bisschen, heute ist wahrscheinlich viel krasser. Das ist das eine und das andere, ich mochte das eigentlich ganz gern. Ich hatte kein Problem, dass ich hatte auch gut die Schule sowieso und teilweise hatten meine Mitschüler, waren auch Ruderer.
Das war auch deine Freunde Spaß. Auch? Also waren deine Ruderkollegen Freunde oder wurden die zu Freunden?
Ja, wurden zu Freunden. Meine erste Freundin war auch eine Rudererin und einer meiner ältesten Freunde ist mittlerweile Filmproduzent, mit dem bin ich auch noch sehr gut befreundet.
Und wie war deine Jugend? Also du warst ja praktisch relativ früh dann schon praktisch durchgetaktet. Wie warst du als Schüler? Wie warst du als Mensch,
also erst
wenn du auf dich zurückblickst?
Mein Vater war Präsident vom Motorsportclub. Der war nicht nur Bäcker, sondern der war auch noch, der hatte nebenbei, was natürlich schwierig ist als Bäcker, apropos zum Thema soziale Infrastruktur, weil du natürlich ganz andere Arbeitszeiten hast als der Rest deiner Freunde und Bekannten und Familie. Und deswegen hat er viel Vereinssachen gemacht. Also er hat unter anderem, wir hatten immer mindestens 3 Rottweiler und dementsprechend auch einen Rottweiler-Verein. Und da war ich auch Hetzer, also krasse Erfahrung. Wenn so ein, das ist der mit dem Arm, weißt du, der wo der, wo die diese richtig, Tiere die auf die dich richtig, zukommen.
Die wurden scharf gemacht.
Und dann irgendwie musst du dann gucken, dass du irgendwie hoffentlich den Arm
Also die Rottweiler
zwischen die
sollten
Kehle
scharf bringst. Sein?
Also, naja, es gibt Schutzhundprüfungen. Also was sinnvoll ist, wenn du einen Hund hast, der ein Gefahrenpotenzial darstellt, ein großer Hund. Ein Rottweiler hat eine sehr niedrige oder sehr hohe Reizschwelle, besser gesagt, der ist sehr gemütlich. Aber ich finde es schon gut, und da musst du keine Schutzhundausbildung machen, aber mit solchen Hunden zu trainieren und die irgendwie auch so hinzukriegen, dass die auch auf dich als Herrchen hören und eben weniger Risiko darstellen, das finde ich gut und wichtig. Also ich finde es total komisch, wenn Leute so Kampfhunde haben.
Klischeehunde in Filmen auch, also die gerne so als die Wachhunde und
genau, die
gefährlichen
oder Dobermänner
dargestellt werden. Genau.
Die oder Dobermänner.
Genau. Da
hatten wir 3 Stück davon. Genau, und ansonsten Motorsportclub.
Rottweiler also, war doch bei Omen, das war doch auch ein Rottweiler,
das
oder?
Das kann gut sein.
Genau, ja. Teuflisches Biest
sozusagen. Ja, das
Bist du ein Hundefan?
Ich bin ein Hundefan, ja. Also Rottweiler wurden ursprünglich gezüchtet, das waren Zugtiere. Die haben Schlitten und Wagen hinter sich hergezogen. Deswegen sind die so groß.
Also eigentlich waren Ochsen, gar nicht die bellen praktisch.
So ungefähr, genau.
Okay. Hast du heute noch Hunde?
Unser Hund ist letztes Jahr gestorben und jetzt müssen wir, muss ich ein bisschen trauern und vielleicht gucken wir mal, wie es weitergeht.
Wann ist er gestorben?
Im Februar.
Wie alt geworden?
15.
Oh Gott, das ist wie ein Familienmitglied.
Total.
Das ist die totale Lücke, oder?
Ich bin so oft weg, weißt du, und wenn ich nach Hause komme, der Hund hat geweint vor Freude, wenn ich nach Hause gekommen bin. Das sollte mal, also kein anderer in der Familie hat sich so angestellt, als ich nach Hause gekommen bin, Unverschämtheit. Nur der Hund.
Jetzt danke erstmal über deine Einblicke in die Jugend und was du dort erlebt hast. Gab es prägende Erlebnisse aus dieser Zeit, bevor du erwachsen wurdest, wo du sagst, das hat mich sehr
natürlich
geprägt?
Ganz klar. Also ich glaube, die ganze Jugend ist prägend fürs Erwachsensein. Und natürlich ist man sich der Prägung in vielen Aspekten auch gar nicht bewusst. Ja, aber klar, da gibt es Momente.
Was waren die Events? Schmerzhafte Liebe oder ist jemand gestorben oder was hast du erlebt?
So, meine allererste Freundin ist gestorben, als ich mit ihr zusammen war, nach einem Jahr.
Das war die Ruderfreundin?
Das war die Ruderfreundin, genau. Und das hat das hat mein Leben komplett verändert, muss ich sagen. Und da musste ich über alles machen, nochmal neu nachdenken. Und meine Freundin damals, die war sehr, also die wollte damals zum Beispiel nach dem Abi direkt nach Israel in Kibbutz. In den Osterferien waren wir zusammen, das war auch sehr lustig, mit Straßenkünstlern, die so einen Zirkuswagen hatten. Und mit dem Zirkuswagen sind die durch Deutschland gefahren und in Osterferien sind wir mitgefahren. Das hatte sie sich überlegt. Also die war immer so ein bisschen so schwer, so auf der Suche nach Lebensalternativen und was gibt's noch und so. Das war sehr inspirierend. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich ja noch nach Stuttgart auf die Wirtschaftsakademie. So. Und dann ist sie eben gestorben. Und
darf ich fragen, was passiert ist?
Thrombose im Bein.
Was?
Ja, als Sportlerin. Aber Pille und so weiter, das macht man sich natürlich dann.
Ach du meine Fresse. Und wie bist du damit umgegangen? Das ist ja völlig schräg. Überfordernd wahrscheinlich.
Ja, total. Meine Eltern waren nicht da, die waren in Frankreich. Wir hatten damals schon das Haus, in dem sie später hingezogen sind und da war ich alleine zu Hause und ich bin dann zu der Familie von ihr nach Offenbach. Und das war ganz gut, weil ich wusste überhaupt, ist tot. Ich meine, war 18, wollte mit dem Motorrad noch, das war im Januar, wollte mit dem Motorrad noch da hochfahren, weil sie lag im Krankenhaus und dann rufen die am 2. Januar an und sagen, nee, bleib zu Hause, es ist so viel Schnee und so weiter und sie ist gestorben. Oh. Du musst nicht kommen. Und es war heftig, also das hat mein Leben natürlich massiv verändert und auch, also nicht auf einmal, sondern die Perspektive darauf, was ist Leben und was hast du damit vor überhaupt? Und solche Sachen, das hat sich dann damit neu rumgeschüttelt.
War sie jemand, die dich dann zumindest indirekt auch beeinflusst hat, dieses Thema Schauspielerei angeht, weil sie dich gerade vielleicht geöffnet hat, dass du mal an ganz andere Dinge denkst?
Ich glaube, das hat ja auf jeden Fall dieser Gedanke, was habe ich vor mit diesem Leben, das hatte ich vorher nicht. Beziehungsweise ich habe es gemacht. Ich habe mir meine Zukunft ausgemalt, Wirtschaftsakademie und so weiter, so ging das. Und nochmal neu aufmachen, das hat sie gemacht. Dann wirklich so, welche Varianten gäbe es noch, sein Leben zu
machen. Hat sie auch in dir was anderes gesehen, was neu war für dich?
Naja, das kann ich dir nicht sagen und ich kann sie auch nicht mehr fragen.
Kannst sie nicht mehr fragen. Okay, also das ist ein schlimmes, traumatisches Erlebnis. Danke, dass du das erzählt hast. Also nochmal nach dem Abitur, das hast du dann geschafft.
Ja, ja.
Hast eine Ehrenrunde gedreht. Warst du ein netter Schüler?
Oder, ich glaube schon.
Oder warst du ein Arschlochschüler?
Nö, ich glaube, ich war ein netter Schüler. Also ich habe auch, ich habe bessere Noten gehabt, weil ich mich mit den Lehrern immer gut verstanden habe. Da haben die vielleicht einen Punkt hier und einen Punkt da mehr und drauf Vorteil. Getan. So ein Nettigkeitspunkt, da habe ich vielleicht ein paar bekommen.
Was waren denn deine Lieblingsfächer?
Dann nicht mehr Chemie. Nee, also ich fand Geschichte immer schon toll, ich fand Deutsch toll, ich fand Bio fand ich auch ganz interessant.
In Französisch müsstest du doch gut gewesen sein.
Ich war ganz schlechter Französisch-Schüler und habe dann aber später mehrere Filme in Frankreich gemacht. Da musste ich Französisch lernen. Und, ja.
Dann standst du erstmal da und nachdem du ja aufgrund deiner ganzen körperlichen Leiden, die ja ganz offensichtlich waren, von sämtlichen Verpflichtungen ausgeschlossen wurdest, hast du dich dann auf die Schauspielerei gestürzt. Hattest dein erstes Vorsprechen, davon hast du bereits erzählt und hast aber eine zweite Chance bekommen. Wie ist es weitergekommen?
Naja, ich bin nach dem Abitur, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nach Berlin. Das hatte mit meiner damaligen Freundin zu tun. Mit der bin ich noch sehr, sehr eng befreundet. Okay. Und ihr Mann hat sogar unsere Eheringe gemacht. Also wir sind alle gut miteinander.
Okay, aber sie hat dich inspiriert, nach Berlin zu gehen.
Die ist nach Berlin gegangen. In Berlin habe ich eben Theater gespielt. Oberhalb einer Pizzeria war ein kleiner Theaterraum. Und da haben wir Fernando Arrabal, Picknick im Felde, ein absurdes Theaterstück aus den 70er Jahren gespielt. Teilweise wir waren zu dritt und manchmal waren da unten nur zwei Leute und dann haben
also
wir nicht
gespielt.
Also
weniger Publikum als Schauspieler.
Richtig, und dann haben wir, das habe ich damals gelernt, wenn oben mehr Leute sind als unten, musst du nicht auftreten. Das passierte tatsächlich manchmal, dass wir zu dritt oben mehr waren als unten und dann sind wir dann nach Hause gegangen. Und mit der Kollegin da, mit Anna, habe ich diese Tour dann auch so ein bisschen gemacht. Und dann war ich in Wien auf dem Max-Reinhardt-Seminar, bin ich weitergekommen in die nächste Runde. Und
darf ich fragen, von was du gelebt hast? Also von der Schauspielerei kannst du ja nicht.
Was macht man als angehender Schauspieler? Und auf die Nase drauf. Natürlich habe ich gekellnert im Taxi-Moon in Berlin, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und damit habe ich mein Geld verdient. Und dann bin ich am Seminar nicht genommen worden, hatte aber mehrere Tage Zeit und habe mir dann bei der nächsten Runde so einen Kopf gemacht. Es war schrecklich. Ich habe mich da so reingesteigert in die nächste Runde, um Gottes Willen, da ging gar nichts mehr. Und dann hatte ich Prüfung in Salzburg, bin da auch weitergekommen. Anna ist aber nicht weitergekommen. Und dann hat sie gesagt, ich müsste nach Graz. Meine Eltern, Großeltern hier in Salzburg haben Auto, kannst du mich da hinfahren? Die hatte nämlich keinen Führerschein und ich hatte einen. Und dann habe ich sie dahin gefahren, das war mir sehr recht, weil ich irgendwie abgelenkt war. Und dann kamen wir da an und dann hat der Prüfer dort gesagt, und wer sind Sie? Ich sagte, ich bin nur der Fahrer, ich bringe meine Freundin. Wollen Sie auch Schauspieler werden? Na ja, ich will eigentlich auch Schauspieler. Ich habe mich nicht angemeldet, wollen Sie Prüfung machen? Ja, brauche ich Prüfung. Und dann habe ich so entspannt, wie noch nie in meinem ganzen Leben, eine Prüfung gemacht. Und die hat halt geklappt, weil ich überhaupt null aufgeregt war. Und dann sind wir beide.
Was hast du denn vorgetragen? Was war denn
da sind wir beide. Naja, das Gute ist ja, wenn du auf dieser Tour bist, hast du ja eh sein Repertoire dabei, sozusagen.
Du hast einen Text parat, sozusagen.
Du hast einen Text parat und vielleicht auch die drei Requisiten, die du brauchst. Genau, und dann bin ich mit Anna zusammengezogen. Mit Anna bin ich heute auch noch sehr befreundet und die ist Schauspielerin, ich bin Schauspieler und ihr Sohn heißt Otto.
Was für eine tolle Geschichte. Was für eine krasse Geschichte auch oder so. Das ist jetzt aber. ich will jetzt kein Muster draus machen, aber es waren immer wieder irgendwie Frauen, die dich beeinflusst haben, in irgendeine Richtung zu gehen. So kommt es mir vor.
Ja, und Menschen halt.
Die dein Leben ein bisschen beeinflusst haben, zumindest in positiver Hinsicht.
Ja, ich würde wirklich sagen, also Menschen, das müssen nicht Frauen sein. Also,
in dem, bei den Geschichten jetzt, die du erzählt hast oder so. Und also ich finde das ja trotzdem eine irre Geschichte. Du bist praktisch aus dem Stegreif in die Prüfung reingekommen.
Genau, und dann war es super entspannt, weil ich hatte, oder wahrscheinlich habe ich immer noch Prüfungsangst. Ich mache nur noch so selten Prüfungen. Aber ich weiß zum Beispiel, was es bedeutet, eine Premiere zu spielen. Und ich scheiß mir so in die Hose. Also vor jeder Theaterpremiere denke ich mir, warum machst du das, Otto? Du bist doch total beknackt. Warum machst du das? Das ist so ein Stress.
Ist es?
Ja, aber mittlerweile bin ich entspannter. Ich habe Wege gefunden. Aber die Aufregung vor einer Premiere ist Hammer.
Aber ein bisschen Aufregung ist vielleicht auch schön, oder?
Ein bisschen ist super. Aber wenn das zur Lähmung und zur Katalyse führt, so... Das ist scheiße.
Hattest du das mal?
Ich hatte mal einen Totalausfall beim Drehen. Und das war wirklich ganz schrecklich, weil ich dann in so eine Hirnschleife reingekommen bin. Da musste ich einen Satz sagen, der war gar nicht, ich sage jetzt nicht, welches Projekt. Der Satz hieß,
Mr. Bond.
auf jeden Fall, der Satz war ein bisschen komplizierter, sehr kompliziert, mit mehreren Fremdwörtern. Und habe einmal die gedanklich verkehrte Abbiegung gemacht.
Oh, wenn es einmal passiert ist.
Und dann ging das immer schlimmer. Da habe ich so einen Kopfschmerz bekommen vor lauter Druck und als der Drehtag vorbei war, war ich echt gottfroh. Das wünsche ich niemandem. Aber da kannst du dich vorbereiten, wie du willst, wenn du einmal irgendwie, ich kenne es auch von Kollegen, die dann immer in so eine Blockade reinkommen.
Weil das Hirn setzt ja einen anderen Fokus in dem Augenblick. Daher kommt es.
Wahrscheinlich,
also diese Fehlerbias, die man hat, wo man sagt, also die Korrektur hat plötzlich eine größere Dominanz und dadurch überlappen sich die Sachen und deswegen wiederholt man immer wieder denselben Fehler. Also das passiert den meisten Menschen, das kann auch wirklich jedem passieren. Am Ende hast du es ja doch hingekriegt.
Und ich sitze auch hier, es hat mich keiner gelyncht.
Bisher, wer weiß, was noch kommt. Also, du bist in Graz gelandet. Wie ist es denn, wie lebt es sich denn in Graz? Wie
war das damals? Cool. Also Graz ist immerhin die zweitgrößte Stadt Österreichs, man möchte es nicht glauben. Und ist
europäische Kulturhauptstadt mal gewesen?
Kulturhauptstadt, ich glaube, wann war das? 2005 oder sowas, vielleicht auch ein bisschen früher. Ja? Da haben sie die Murinsel gebaut, ganz schön. Also da war ich aber schon längst weg auch aus Graz. Steiermark, also wirklich ganz anderes, sehr teilweise auch bäuerlich orientiert. Da gibt es so Buschenschanke draußen und kulinarisch großartig. Kernöl und das Backhändel und... der Erdäpfelsalat und so weiter, sehr lecker.
Ist es von Leuten, wie war es von Menschen?
Sehr schräg, wobei man auch da sagen muss, wir hatten natürlich hauptsächlich Kontakt innerhalb der Schauspielschule. Also du bist dann, das in der ist Bubble. So ein Wahnsinn, du bist eigentlich in dieser Schauspielbubble komplett drin. Kriegst wenig mit den Leuten da draußen. Es gab ein paar, vor allen Dingen als Piefke in Graz war es schon schräg. Und gerade wenn du halt wirklich Hochdeutsch sprichst und das ist halt die Steiermark, das ist schon sehr breit und sehr, du wirst sofort erkannt und auf dem Erzeugermarkt kostet das Sackerl nichts, aber die Tüte natürlich schon. Und wenn du jetzt eine Tüte gerne hättest für deine Kartoffeln, das Sackerl für die Erdäpfel kriegst du dazu.
Auf jeden Fall, dort hast du dann, bist du erstmal gestrandet und hast dann.
Aber da war ich nur ein Jahr. Und dann kam ein Filmhochschüler aus München nach Graz und hat einen Kurzfilm besetzt, also eine Kameraübung, die hieß Berge und Zwerge und hat mich als Zwerg besetzt.
Natürlich.
Und dann, das ganze Filmteam ist dann zurückgefahren. Jennifer Nitsch war das Schneewittchen, Gott hab sie selig. Und viele andere Kollegen aus der Schauspielschule haben die anderen Zwerge gespielt. Und
sollte das eine Ironie sein oder
was war der Gedanke dahinter? Es war so eine Satire. Okay. Also es war aber ganz lustig, muss ich sagen. Das muss ich auch sagen, weil der Regisseur ist mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und mit dem ich zusammen danach eine Firma gegründet habe. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, wie sich die Dinge manchmal entwickeln im Leben.
Und dann bin ich weg, eben, weiter? Pass auf, und dann ist das Filmteam eben zurück. Wir haben im Albert-Hospiz-Hotel gedreht. Und als das Team dann zurückgefahren ist nach München, ich habe sehr, sehr viele Prüfungen gemacht, aber München habe ich nie gemacht als Schauspielschule. Da bin ich einfach
Falkenberg.
Mhm. Bin ich einfach in die Falkenberg-Schule reingegangen. Die hatten da noch Schulferien und da traf ich auf eine Lehrerin durch Zufall. Und da habe ich erzählt, dass ich in Graz auf der Schauspielschule bin und gerne wechseln wollen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber sagen Sie nicht, dass ich Ihnen die Nummer gegeben habe, aber ich gebe Ihnen jetzt mal die Telefonnummer vom Direktor. Okay, dann habe ich den Direktor angerufen. Es war auch alles sehr, sehr schräg. Und dann durfte ich nochmal Prüfung machen.
Was hat denn der Direktor gesagt? Hat der nicht gesagt, wo haben Sie meine Nummer her?
Naja, natürlich. Und also sowas, so, wo haben Sie meine Nummer her? Das habe ich häufiger. Da komme ich ganz gut raus. Und dann habe ich nochmal Prüfung gemacht. Und dann haben sie mir tatsächlich gesagt, in Graz hatte ich schon das erste Jahr hinter mir. Sie würden mich nochmal von vorne. Also ich darf Schule wechseln, aber müsste nochmal von vorne anfangen. Und das habe ich dann aber gemacht. Dann bin ich also von Graz nach München gezogen. Und habe an der bitte?
War das ein Kulturschock? Oder war es neu und anders?
Naja, es war natürlich neu und anders. Und München damals war natürlich irgendwie für mich, also schickimicki und alles die Sachen, wo ich sage, wow, sehr weit weg von mir. Aber
ich würde sagen, der Offenbacher Bäckersohn
der muss Offenbacher sich Bäckersohn,
konfrontiert sehen mit einer anderen Welt.
Aber das hat dann eine Weile gedauert. Dass, selbst auf der Schauspielschule habe ich schon gemerkt, du kannst auch als Schauspielschüler ins Schumanns gehen und die Leute akzeptieren das aber trotzdem. Und sind auch, also gehen auch mit Nicht-Arriviertheit und weniger Geldbeutel und oder kleinerem Geldbeutel trotzdem noch ganz offen und zugeneigt um. Und das finde ich eigentlich, das hat eine Weile gedauert, das Vorurteil von München war anders.
Ganz klar. Auch hier die Frage, wovon hast du gelebt?
Zu dem Zeitpunkt, Schauspielschule, hat mein Vater mich finanziert. Okay. Also die Ausbildung hat er eben bezahlt. Und dann haben wir parallel noch irgendwie Einlassdienst am Werkraum machen dürfen als Schauspielschüler und wir haben parallel dann schon später in den höheren Klassen dann auch kleinere Rollen an Kammerspielen gespielt.
Warst du eigentlich immer mehr so ein Papakind oder ein Mamakind? Also du hast jetzt deinen Vater sehr oft erwähnt oder so, zu dem hast du offensichtlich eine sehr innige Verbindung gehabt. Wie war es mit deiner Mama?
Ich hatte auch eine gute Beziehung zu meiner Mutter, aber kein war nicht Mama oder Papakind, keine Ahnung, weder noch. Oberste Priorität bei uns zu Hause war nicht irgendeine Person, sondern es war das Geschäft. Es ging immer ums Geschäft. Also wir alle mussten unsere Bedürfnisse dem Geschäft unterordnen. Ganz normal.
Wahlweise den Rottweilern. Und was würdest du sagen, gibt es bestimmte Werte, die du von deinen Eltern übernommen hast?
Die Werte meiner Eltern?
Also gibt es Dinge, die dich geprägt haben von deinen Eltern, wo du sagst, das lebt schon in dir weiter?
Ja, also ich glaube, meine Eltern haben eine sehr liberale Sicht auf die Welt im weißt du so, also Motorradfahrer, wir sind auch immer mit dem Motorrad in Urlaub gefahren zum Beispiel.
Wirklich?
Solche Sachen, ja. Also
mit lange, deinen Geschwistern?
Meine Schwester hinten bei meinem Vater hinten drauf und nicht bei meiner Mutter.
Ohne Scheiß.
Und dann sind wir nach Frankreich, nach Spanien, Nordspanien gefahren und so.
So richtig lange Trips?
Richtig lange, 4 Wochen immer.
Aber es ist nie was passiert, es gab es keinen Unfall oder sowas.
Hatten wir, doch mein Vater hatte mal einen Unfall im Schlüsselbein, das war ziemlich krass, aber uns ist nie was passiert. Wir sind maximal nur mal umgekippt oder haben uns am Auspuff die Wade verbrannt. So Zeug.
Das kommt ja auch gerne mal vor. Okay, jetzt sind wir in München gelandet mittlerweile. Du hast festgestellt, dass trotz aller Schickimicki-Klischees
ja, München durchaus, gar nicht so.
Dass es durchaus zugängliche und interessierte und offene Menschen gibt. Und wie ging es dann weiter bei dir?
Naja, an der Falkenberg-Schule im dritten Jahrgang gibt es immer die Möglichkeit, gibt es eine Jahrgangsinszenierung und die wird dann aber auch im Werkraum der Kammerspiele gezeigt. Und da haben wir gemacht die zwei edlen Veroneser, Shakespeare, und Beat Fäh hat Regie gemacht und das war sehr, sehr erfolgreich. Also es war wirklich gut, wir haben den TZ-Rosenstrauß des Jahres bekommen.
Und das hatte jemand gesehen in Berlin.
Ist doch was. Also,
ja,
ist
super. Toll. Ey, als Schauspielschüler, das war Wahnsinn.
Mhm. Ja.
Also wirklich, die TZ fand, dass es in dem Jahr die tollste Aufführung in Münchner Bühnen war.
Ein guter Jahrgang.
Und darauf wurde, dann wurde ich an Schillertheater engagiert, noch vor vor Abschluss. Also ich habe meinen Abschluss nicht gemacht, bin ans Schillertheater gegangen. Hab dann
wo ist das Schillertheater?
In Berlin. Okay. Das gibt's mittlerweile nicht mehr, weil das Schillertheater war das größte deutschsprachige Ensembletheater. Mhm. Und ich habe ein Stück gemacht mit Hilma Tata, als meinem Vater Sebastian Koch und Christian Berkel und Susanna Simon als meine Geschwister.
Wow.
Und
exquisit.
Ja, also wirklich, total krass. Dann, also das war Schillertheater. Als das zugemacht wurde nach der Wiedervereinigung, 92, 91, 92, sowas in dem Dreh, wer war denn da alles? Von Susanne von Borjody über Heino Ferch, über eben Christian Berkel oder, also es waren so viele
echte
Schauspieler, die danach irgendwie eine Fernseh, Katja Riemann war zum Beispiel auch da und so, ja. Also die so eine Fernseh- und Film- und Fernsehkarriere gehabt haben, die initiiert wurde, dass ein Theater zugemacht wurde. Weil das Schillertheater zugemacht hat.
Verrückt.
Auf jeden Fall bin ich dann zurückgegangen nach München, habe hier dann nochmal meinen Abschluss gemacht. Aufgrund dieser prekären Situation in Berlin haben sie mir einen Halbjahresvertrag angeboten. Wo ich sage, einen Halbjahresvertrag als Schauspieler, das ist Quatsch. Egal. Auf jeden Fall bin ich zurückgekommen nach München, habe hier meinen Abschluss gemacht und habe mit dem Kollegen, mit dem Regisseur, mit dem ich Berge und Zwerge damals gedreht habe, zusammen eine Firma gemacht. Die Firma gibt's immer noch, die heißt FreeX, weil wir nämlich parallel, ich zu meiner Schauspielschule und der Mar natürlich wegen seinem Regiestudium, parallel dazu ganz unterschiedliche Filme und Filmsachen gemacht haben, unter anderem einen Trailer für das Filmhochschulfestival, der nicht nur einen Teil, sondern 17 Teile und interaktiv war, wo die Leute singen, knacken und was weiß ich nicht machten. Das war Wahnsinn.
Hey.
Und die Leute sind komplett durchgedreht, fanden es toll. Und wir dachten, okay, super, wenn wir jetzt hier so Ideen und Konzepte und so weiter machen. Und die Leute nehmen uns aber nicht ernst, weil wir Schauspielschüler und Filmhochschüler sind, dann gründen wir jetzt eine Firma. Und dann haben wir uns einen Raum gemietet und einen Fax angeschlossen und dann haben gesagt, so, jetzt haben wir eine Firma.
Aber was war der Firmeninhalt? Also was war
die? Die Firma heißt FreeX und das X steht für Ideen, Konzepte und Scripts X. Also und freie Ideen, Konzepte und Skripte und wir haben dann…
Also ein Mini-Think-Tank.
Ja, und das hat ein bisschen gedauert, dann haben wir… was haben wir denn alles geschrieben? Wir haben mehrere ZDF-Mehrteiler geschrieben.
Wow.
Viele andere Projekte, die da nicht gemacht worden sind. Ein Projekt mit Roland Emmerich, der wollte einen Nachfolger für ein BR für Orion, Raumschiff Orion machen. Lauter solche Sachen. Und
habt ihr dann die Drehbücher geschrieben oder Konzepte?
Wir haben Drehbücher, Exposés? Sowohl als auch. Also wir haben alles Mögliche bis hin zum fertigen Drehbuch. Und haben dann auch gemerkt, also nachdem wir ursprünglich mal gesagt haben, komisch, scheiße, es ist schwierig überhaupt mal an jemanden ranzukommen, ja, und einen Auftrag zu bekommen, gerade als jemand, der noch wenig Erfahrung hat. Und dann haben wir plötzlich ganz viele Aufträge bekommen und konnten die gar nicht mehr alle machen.
Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr das geschafft, so erfolgreich zu sein?
Naja, also
gab es da so einen Auslöser?
Naja, also die ersten Sachen haben ganz gut funktioniert. Also Frankie war zum Beispiel ein ZDF-Vierteiler, also Weihnachtsvierteiler.
Aber dein Kumpel, jetzt noch guter Freund, hatte dann schon Kontakte zu Sendern?
Oh, oder wie wir da genau rangekommen, das kam viel über die Hochschule tatsächlich.
Ah, okay.
Also die Filmhochschule hat natürlich auch, da gab es viele Leute, die auch in München Produktionsfirmen und so weiter hatten und da ging das ganz gut.
Also ihr wart schon ein bisschen vernetzt.
Und sozusagen. Dazu musst du auch sagen, das ist die Wildwestzeit des privaten Fernsehens gewesen. Davor gab es 3 Sender und das war's. Und plötzlich sind die wie Pilze aus dem Boden, die ganzen RTL, Sat.1 und so weiter, die brauchten alle Material, die brauchten alle Content. Mhm. Wer macht denn das? Wer schreibt das? Wer produziert denn das? Und da hatte ich Glück oder hatten wir Glück und die Firma ist über ein paar Jahre ziemlich gut gelaufen.
Super. Und seid ihr größer geworden oder blieb das bei euch beiden?
Wir waren zu dritt oder sind, und der Matthias ist mittlerweile aber auch nicht mehr dabei, und der Oliver Simons, der Einzige, der noch dabei ist. Mhm. Der hat auch eine Filmproduktion jetzt auch gegründet und einen internationalen Rechtevertrieb, K5, weil wir in der Konradinstraße 5 waren als Free X und so. Naja, also macht jeder seine eigenen Wege.
Das lief jetzt schon mal, das heißt, deine Miete wurde bezahlt auf gut Deutsch. Und wie ging es weiter in der Schauspielkarriere?
Naja, also dann währenddessen kam ein Kollege aus Graz, Oliver Stokowski, auf mich zu und sagt, ich bin zwar gerade in Hannover am Staatstheater, aber wir ziehen komplett um, weil der Intendant aus Hannover, der Herr Witt, nach das Resi übernimmt. Und wir haben noch ein paar Vakanzen, willst du nicht vorsprechen? Und dann habe ich dort vorgesprochen und bin ans Resi gegangen. Und war dann parallel eben Anfängerschauspieler oder im zweiten Anfängerjahr am Resi und habe Drehbücher geschrieben. Und dann habe ich parallel dazu natürlich auch noch gedreht. Und dann habe ich durch wahnsinnigen Zufall ein Projekt machen dürfen. Das hieß The Wanderer mit Brian Brown. Das ist der Tom Cruise Cocktail, der zweite neben, oder Gorillas im Nebel.
Ist das in Australien?
Genau.
Ja, der FX tödliche Tricks.
Richtig. Mhm. Genau. Also, und das war durch Zufall. Und da bin ich von Risa Kees, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, besetzt worden für die Rolle. Ist ganz klein und es war bei einer Koproduktion. Und die BBC-Besetzerin war Debbie McWilliams, die Besetzerin von Bond. Und da hat Debbie McWilliams mich gesehen in diesem ganz kleinen Ort, das war super krass, ist echt. Wir haben bei minus 20 Grad, habe ich Motorradrocker gespielt mit Unterhemd. Oh, das war Wahnsinn. War sehr schön, weil ich hatte der warme Motorblock, der hat mich echt gerettet in der Nachtdreh, das war aber krass. Auf jeden Fall, Debbie McWilliams hat mich angerufen, ich hatte mir gerade ein Handy gekauft, 1900, dementsprechend 96, war ganz stolz und bin mit diesem Handy zu meinem Verein gegangen, weil damals spielte die 60er noch in der ersten Liga und ich war beim Derby gegen die Bayern, als das Telefon klingelte.
Das ist ja lustig. Welches Spiel war das denn? Also, wie ging das aus?
Ich glaube, das war das Spiel, wo Carsten Janker hinter dem Tor plötzlich hervorgerannt ist und noch
Den Kullerball von hinten noch reingeschossen hat.
Weißt du, ich glaube, das war das Spiel. Das habe ich auf jeden Fall, da war ich auch im Stadion.
Was machte dich denn zum 60er? Nee, ich meine, klar, du kommst aus Offenbach.
Unsere Firma war in der Konradinstraße in Untergiesing. Und wir haben natürlich, die ganze Zeit immer oben die Spiele gehört. Und dann dachte mir, gehst du jetzt mal ins Stadion. Und dann wurde ich 60er und bin es bis heute zu meinem großen Leidwesen, verdammt. Echt, zu meinem großen Leidwesen, meine Güte. Aber es geht ja nicht. Hilft ja nichts.
Das ist ja lustig.
So, okay. Und da war ich eben, hatte das Handy dabei. Keine gute Idee, irgendwie ein Handy mit ins Stadion zu nehmen. Was willst du damit? Aber
dass du es überhaupt gehört hast.
Ja, eben. Und dann war Debbie McWilliams dran und hat mich eingeladen zum Casting nach London. Und ich hatte davor, kurz davor, hatte ich ein Casting gemacht für eine Produktion, die hieß The Conqueror mit Arnold Schwarzenegger, und da war ich eigentlich auch schon besetzt. Nur diese ganze Verhoeven sollte das machen, und diese ganze Produktion ist am Freitag, dem 13., das weiß ich noch, geplatzt, und dann ist das Ding. Und jetzt ruft die an und sagt, ob ich nicht zum Bond-Casting kommen will, und ich so, ja klar, Bond-Casting. Ich komme da hin, natürlich komme ich da hin. Ich bin aber nie davon ausgegangen, dass es was wird.
Im zweiten Teil von Lebenslauf unzensiert erzählt uns Götz Otto, wie es war, die Rolle eines James-Bond-Bösewichts zu spielen und wie das sein Leben veränderte. Außerdem, was sein eigenes Feuerwehrauto mit Europa zu tun hat und warum Brot selbst zu backen zu innerem Frieden führt.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio, Ferdinand Kreuzer und Noah Hugo. Grafik und Animation, Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Franka Neubauer.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.